NZZ Akzent. Der Samstag.
Und dann dauerte es ein, zwei Stunden und dann gab es wirklich den ersten Raketenalarm. Und dann musste ich rennen.
Johannes C. Bockenheimer war seit 2023 Wirtschaftskorrespondent bei der NZZ im Büro in Berlin. Diesen Januar dann trat er eine neue Aufgabe an und er wurde Nahost-Korrespondent mit Sitz in Israel. Und von dort fährt er aus dem hippen Tel Aviv dann auch raus, etwa zu ultraorthodoxen Siedlungen.
Und wenn du anschließend noch 10 Kilometer weiterfährst, stehst du dann plötzlich in einem palästinensischen Dorf, in dem der Bürgermeister in einem großen Haus lebt, das ein Erdgeschoss von Schafen bewohnt wird.
Und so, aber auch anders, zeige sich das zwiegespaltene oder eher aufgespaltene Leben in Israel. Ein Land im permanenten Konflikt, als bedrohter, als einziger jüdischer Staat auf der Welt, aber eben auch als Militärmacht, deren unzimperliches Vorgehen zunehmend geächtet wird.
Über die Isolation von Israel international gibt es schon eine ziemlich ausgeprägte, heftige Debatte. Also wenn du da mit den Leuten dich unterhältst, auf der Straße, sonst wo, ist das immer ein riesiges Thema.
In dieser Samstagsfolge von NZZ Akzent will ich von unserem Korrespondenten in Israel wissen, wie seine ersten Monate auf der neuen Position waren und wie in Israel über all das gesprochen wird, wovon wir dann nur von Weitem etwas mitkriegen. Mein Name ist Simon Schaffer, willkommen.
Ja, für mich war es in gewisser Weise ja eine Rückkehr, weil ich hatte schon mal Zeit verbracht in Israel, ich hatte dort auch studiert. Von daher war mir das Land in gewisser Weise schon auch vertraut. Was ich dann aber da gesehen oder angetroffen habe, war dann doch schon nochmal ein sehr verändertes Land, wie es mir schien. Israel hatte ich immer als einen Ort erlebt, der zwar vor riesigen Herausforderungen steht, dass Menschen aber im Kern dann aber doch so eine ja bemerkenswert positive und lebensbejahende Mentalität auch haben. Diesmal war mein Eindruck irgendwie ein ganz anderer, eher das Gegenteil. Es wirkte auf mich, als hätte sich so geradezu eine kollektive Depression über das Land gelegt. Und ehrlich gesagt, nach 3 Jahren Krieg, Terror und Konflikten war das wahrscheinlich auch nicht besonders überraschend, ne?
Wie liefen denn für dich die ersten Tage selber jetzt ab? Also was musstest du tun? Wie musstest du vorgehen?
Die ersten Tage waren erstmal ein Sprung ins kühle Wasser der Bürokratie, weil ich mich darum kümmern musste, dass ich ein Visum bekomme, dass ich eine Akkreditierung als Journalist bekomme, dass ich ein Bankkonto bekomme, dass ich einen Telefonvertrag bekomme. Da musste man immer hin und her laufen und die Bürokratie in Israel ist ähnlich gut bestellt wie in Europa. Sprich, ich erinnere mich an eine Situation oder an viele Situationen, die mitunter ulkig waren. Also beispielsweise wollte ich einen Mobilfunkvertrag abschließen. Da hieß es, den könne ich aber nur abschließen, wenn ich einen israelische Bankverbindung habe. Dann bin ich zur Bank gelaufen und habe gesagt, ich brauche eine Bankverbindung für meinen Mobilfunkvertrag. Und da sagten sie, können sie gerne haben, aber sie brauchen zunächst eine israelische Telefonnummer. So bin ich dann hin und her geschickt worden. Also Bürokratie, das können die in Israel auch schon ganz gut.
Es ist schon interessant, praktisch alle Korrespondentinnen und Korrespondenten, mit denen ich hier rede, erzählen von ähnlichen Herausforderungen, wenn es um Bürokratie geht. Etwas ist dann zum Glück weniger üblich, dass ein Land einen Krieg beginnt, kurz nachdem ein Korrespondent in diesem Land ankommt. Israel und die USA trafen Iran hart Ende Februar. Iran attackiert seither seinerseits Israel, der Hisbollah im Süden des Libanons später ebenfalls. Und Johannes, der wusste vorher schon, da kommt vielleicht etwas.
Es gab seit Januar eigentlich schon immer wieder auch Gerüchte, Vermutungen, dass da irgendwas im Gange sein könnte, dass es zu einer neuen Auseinandersetzung mit Iran kommen könnte. Letztendlich zeichnete sich dann aber immer deutlicher in den kommenden Wochen ab, dass es wohl auf eine Auseinandersetzung hinauslaufen würde. Ich hatte dann irgendwie schon 2 Wochen, bevor es wirklich losging, in Anführungszeichen, hatte ich dann teilweise abends irgendwie schon mir eine Tasche gepackt, damit ich im Fall der Fälle irgendwie direkt aufspringen kann und in den Bunker laufen kann. Ich hatte in meinem eigenen Haus, damals hatte ich keinen eigenen Schutzraum, sondern musste erst irgendwie 2 Blöcke weiterlaufen. Mhm. Genau, und dann am 28. Februar ist es dann wirklich dazu gekommen. Das war ein Samstagmorgen. Ich erinnere mich, dass ich wirklich aufgeweckt wurde durch so ein ganz fieses Schrillen. Das war eine Handywarnung, die sie rausgeschickt hatten. Ich war erstmal so ein bisschen verwundert, weil ich nicht so ganz identifizieren konnte, ob das jetzt schon die erste Raketenwarnung ist oder nicht. Stellte sich heraus, es war keine konkrete Raketenwarnung, sondern es war erstmal nur der Hinweis, es könnte demnächst zu Angriffen kommen, weil zu diesem Zeitpunkt hatte die israelische und die amerikanische Luftwaffe gerade zum ersten Mal Teheran bombardiert. Und dann dauerte es 1-2 Stunden und dann gab es wirklich den ersten Raketenalarm. Und dann musste ich rennen. Und das war mein erster Gang in den Bunker und es blieb aber an diesem Tag auch nicht bei diesem einen Bunkergang, sondern der Iran hat damals gefühlt alle 15 Minuten eine Rakete rübergeschickt. Irgendwann sind deshalb viele Menschen inklusive mir komplett angezogen ins Bett gegangen. Man wusste dann einfach, dass man in der Nacht mehrmals aufspringen und in den Bunker rennen musste. Du kannst dir vorstellen, nach ein paar Tagen läuft man dann nur noch völlig übermüdet durch die Gegend, fühlt sich wie ein Zombie.
Ja. Was hat das mit dir gemacht von der Wahrnehmung her? Also man hört ja zum Beispiel auch aus der Ukraine oder aus anderen Orten, dass man zum Teil dann vielleicht auch mal nicht mehr in den Bunker geht, dann beim x-ten Mal. War das bei euch auch so?
Ja, das ist schon eine interessante Entwicklung. Das Merkwürdige an dieser Art von Raketenkrieg ist, wie abstrakt er sich dann anfühlt. Man hört die Sirenen, rennt in den Bunker, wartet dann 5 oder 10 Minuten darauf, ob man gleich die Detonation von einer Abfangrakete hört oder ob das gerade die letzten Minuten des eigenen Lebens sind. Ja. Aber mit der Zeit wird die Angst dann eher durch so ein Gefühl der Genervtheit irgendwie ersetzt. Ne? Man ärgert sich dann einfach darüber, dass man wieder für 20 Minuten irgendwie, keine Ahnung, gerade aus dem Zug steigen muss oder aus dem Supermarkt rennen muss, weil eine neue Rakete unterwegs ist. Ich bin jetzt weder ein Mediziner noch ein Biologe, aber ich hatte irgendwann dann doch schon das Gefühl, dass der Körper nach Tagen im Dauerstress dann auch seine eigene Chemie irgendwie ändert. Ne? Irgendwas passiert da, anders kann ich mir kaum erklären, wie schnell sich solche Extremsituationen dann irgendwann auch merkwürdigerweise normal anfühlen. Mhm. Was vielleicht auch spannend ist und interessant ist, dann, als es dann zu einem Waffenstillstand kam nach 6 Wochen und auf einmal diese ganzen Raketenalarme ausfielen, dann war das dann auch nochmal irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige Situation, an die sich dann mein Körper oder mein Geist dann auch erst wieder gewöhnen musste.
Weil zu wenig lief sozusagen?
Ja, also man gewöhnt sich dann so an eine Situation. Dieser Krieg strukturiert ja in gewisser Weise auch dein Leben. Ne? Ja. Es ist praktisch wie ein täglicher Job irgendwie. Du weißt irgendwie, die Iraner schießen 3, 4, 5 Mal am Tag. In der Zwischenzeit musst du deine Arbeit erledigen, in der Zwischenzeit musst du einkaufen gehen, musst du deine Freizeitaktivitäten irgendwie unterbringen. Also du bist in so ein sehr festes Korsett praktisch gedrückt. Mhm. Und wenn das dann auf einmal von einem Tag auf den anderen ausfällt oder wegfällt, musst du dich komplett neu orientieren. Und zumindest so die ersten 3, 4 Tage wirkt das für mich dann auch so ein bisschen, als sei ich so ein bisschen hilflos mit der neuen Freiheit, die ich da gerade gewonnen hatte. Mhm. Man hat dann trotzdem auch noch irgendwie teilweise Momente, in denen man herbeifantasiert, dass man gerade wieder einen Alarm gehört hat. Also es gibt vor allem halt diese Handyalarme, die glaubt man dann an jeder Ecke.
Phantomalarm.
Ja, genau. Phantomalarm, genau. Und dann muss man sich schon so ein bisschen wieder an friedlichere Zeiten herantasten.
Ja. Bist du eigentlich dadurch, durch diese Erfahrungen, du warst ja neu vor Ort, den Leuten um dich herum, was weiß ich, Nachbarn, anderen Leuten eben in Bunkern und so weiter, dem Quartier näher gekommen, also den Menschen oder vielleicht sogar eher gerade nicht, also Isolation, oder kommt man sich da näher?
Da kommt man sich schon näher. Also in 90% der Fälle geht man auch immer in den gleichen Bunker. spricht. Man hat dann über Tage hinweg die gleichen Gesichter neben sich sitzen. Dann streichelt man die gleichen Hunde, die zur gleichen Zeit im Bunker sitzen. Ab und zu kommt mal jemand Neues vorbei, man kommt dann ein bisschen ins Plaudern, wird dann immer ganz verwundert gefragt, wenn man europäische Staatsbürgerschaft hat, warum man denn zur Hölle jetzt gerade in diesem Land ist und nicht die Koffer packt und abhaut. Bisschen schwieriger als Nahost-Korrespondent. Aber ja, man kommt sich näher, man plaudert mit den Leuten. Das ist in gewisser Weise auch, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es ist auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl in manchen Minuten, wenngleich das auch sehr beschränkt ist. Also wenn man gerade den vierten Alarm in der Nacht hinter sich hat, dann würde man auch gern mal wieder darauf verzichten, den Nachbarn anzutreffen in Jogginghose, wenn es gut läuft, und Schlappen.
Wenn man da so sitzt, unten im Schutz mit seinen Nachbarn und Unbekannten, dann kommt man sicher auch ins Gespräch mit den Leuten. Über alles. Über Politik natürlich auch. Aber wie viel sagen die Menschen dann? Die Stimmung in einem Land unter Beschuss ist natürlich angespannt. Gleichzeitig läuft noch so vieles in und um Israel. Die internationale Kritik an der Kriegsführung, namentlich im Gazastreifen, die humanitäre Situation der Palästinenser, zivile Tote dort, in Libanon und in Iran. Aber auch Kritik, die mehr ist als Kritik an der israelischen Regierung. Eine Zunahme von antisemitischen Attacken weltweit etwa gehört da dazu. Was also nimmt Johannes wahr von dem in Israel? Wie ist die Stimmung vielleicht unter den Konfessionen?
Naja, grundsätzlich hat sich natürlich in den vergangenen Jahren diese Resignation mit der Lage entwickelt im Land. Dieses Gefühl, man ist da einem ständigen Konflikt ausgeliefert und finde da auch nicht wirklich einen Weg raus. Ich hatte in meinen Gesprächen damals, zumindest am Anfang, schon noch den Eindruck, dass viele vielleicht nicht euphorisch waren, aber zumindest hoffnungsvoll waren, weil dieser Krieg in dem Sinne anders war, dass die USA gemeinsam an der Seite mit Israel dieses Vorhaben angegangen sind. Ich glaube, das hat vielen in gewisser Weise auch Hoffnung gegeben, dass sie praktisch die stärkste militärische Kraft an ihrer Seite hatten. Das gab vielen schon die Hoffnung, dass jetzt vielleicht sozusagen, ich paraphrasiere jetzt aus dem Gespräch, aber dass jetzt vielleicht wirklich die finale endgültige Schlacht geschlagen werden könnte und dann auch wirklich ein dauerhafter, vielleicht nicht Frieden, aber eine dauerhafte Stabilität in dem Land oder in der Region vielmehr entstehen könnte, gerade auch, weil natürlich irgendwie eine der ersten Meldungen war, dass mit dem allerersten Raketenschlag auf Iran gleich der Obermullah aus dem Verkehr gezogen wurde.
Ja, dass es eine Bewegung gibt dann. Merkst du eigentlich, Israel ist ja klar ein jüdischer Staat, eine jüdische Mehrheit, aber dass da auch andere Konfessionen leben? Also sind da im Bunker zum Beispiel auch arabischstämmige Menschen zum Beispiel oder im Alltag?
Das kommt immer so ein bisschen auf das Viertel drauf an, in dem du dich bewegst. Tel Aviv, die Kernstadt, ist grundsätzlich eine größtenteils jüdische Stadt. Du triffst schon auch irgendwie ein paar Araber, aber nicht so in der Menge. Also Tel Aviv ist eine Doppelstadt mit Jaffa, das traditionell eine arabische Stadt ist. Ich hatte auch eine Weile im Krieg in Jaffa gelebt und da hast du dann natürlich auch irgendwie einige Araber, die mit drinne sitzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Interessante an Israel. Israel ist zwar ein Land, aber es hat viele verschiedene Zivilisationen, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, das macht das ja auch gerade interessant für Journalisten, die nach Israel kommen. Also man muss sich vor Augen führen, Israel ist flächenmäßig halb so groß wie die Schweiz und trotzdem leben dort, du hast es angemerkt, irgendwie unzählig unterschiedliche Gruppen, Milieus und Weltanschauungen dann auf engstem Raum zusammen. Und das ist mir dann auch wieder vor ein paar Tagen bewusst geworden, als ich dann für eine Recherche mal ins Westjordanland gereist bin. Du stehst dann morgens in Tel Aviv auf, frühstückst in irgendeinem Hipster-Café, trinkst ein Flat White, dann fährst du 40 Minuten Richtung Osten, landest in Jerusalem, einer Stadt, die von streng religiösen, ultraorthodoxen Juden geprägt ist. Und wenn du anschließend noch 10 Kilometer weiterfährst, stehst du dann plötzlich in einem palästinensischen Dorf, in dem der Bürgermeister in einem großen Haus lebt, das ein Erdgeschoss von Schafen bewohnt wird. Und fährst du dann noch mal aus dem Dorf raus, landest du nach ein paar Kilometern in einem Coffeeshop, in dem israelische Siedler herumlümmeln, Americanos trinken und die Sonne genießen. Mhm. Und ja, diese extreme Heterogenität ist schwer mit irgendwas in Europa zu vergleichen. Natürlich gibt es auch hier in Europa dann unterschiedliche soziale Schichten, Lebensentwürfe und politische Lager, aber meistens existiert doch so ein gewisser Grundkonsens darüber, wie eine Gesellschaft organisiert sein sollte. Und dann kommen wir dann auf deine Frage zurück. In Israel trifft man dagegen dann auf Menschen, die teilweise völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie leben wollen, wie Politik aussehen sollte, wie die Zukunft des Landes aussehen sollte. Also die können sich ja noch nicht mal drauf einigen, letztendlich, ob man am Schabbat, am Samstag, ob man da mit einem Bus fahren sollte oder nicht. Man lebt zwar zusammen in diesem Land, aber letztendlich lebt man aneinander auch komplett vorbei. Ein säkularer Jude in Tel Aviv kann ein komplett anderes Leben führen als sein religiöser Nachbar im Stockwerk unter ihm.
Das klingt in gewisser Weise auch nach Freiheit, so zu leben, wie man will. Heißt das umgekehrt aber auch, es gibt so auch die Freiheit, sich gewissen Dingen zu verschließen, auch wenn sie nahe sind? Die Bedrohungslage in Israel ist ja real, seit dem Bruch der Waffenruhe zwischen Israel, den USA und Iran wieder tagtäglich. Die Raketenabwehr Israels muss immer wieder Geschosse abfangen. Und trotz der desolaten humanitären Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen scheint die Terrororganisation Hamas dort zu überleben. Aber eben die Zivilbevölkerung. In Gaza lebt sie unter katastrophalsten Bedingungen. Trotz Waffenruhe werden auch hier Angriffe mit zivilen Toten gemeldet. Gleichzeitig gießt in Israel der rechtsextreme Sicherheitsminister Israels, Itamar Ben-Gvir, Öl ins Feuer. Er postete Videos, wie er lachend Sicherheitskräfte anfeuert, die so hart gegen Gaza-Aktivisten einer internationalen Gruppe vorgehen, dass sogar Premierminister Benjamin Netanyahu seinen Koalitionspartner kritisierte. Unter dem Provokateur Ben-Gvir wurden die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen in letzter Zeit weiter und weiter verschärft. Menschenrechtsorganisationen und die UN sprechen von Folter und Vergewaltigung, scheinbar ohne Konsequenzen. Der Wahlkampf bis im Herbst ist in vollem Gange in Israel. Was von all dem kriegt also ein normaler Israeli, ob jetzt jüdisch oder nicht, mit, wenn er ins Café geht, wenn er die Zeitung aufschlägt, wenn er abends die Nachrichten anschaut? Ist zum Beispiel Gaza noch ein Thema?
Also politisch gesehen ist der Gaza-Konflikt tatsächlich in den vergangenen Wochen, Monaten ziemlich in den Hintergrund getreten. Das wurde einfach überschattet durch den Krieg mit Iran, durch die Kämpfe vor allem auch mit der Hezbollah im Norden, im Libanon. Von daher hat man sich über das Thema Gaza zuletzt allenfalls noch so ein bisschen am Rande irgendwie ausgetauscht. Das liegt auch daran, dass natürlich irgendwie Trump versucht, da seinen Friedensplan voranzubringen. Von daher wirkt das, glaube ich, auf einen Großteil der Bevölkerung nicht als befriedigter Konflikt, aber zumindest für den Moment ist er nicht mehr heiß.
Okay.
Über die Isolation von Israel international gibt es schon eine ziemlich ausgeprägte, heftige Debatte. Also wenn du da mit den Leuten dich unterhältst, auf der Straße, sonst wo, ist das immer ein riesiges Thema. Viele Leute sind schon recht enttäuscht mit der Regierung, die Netanyahu hat, sind enttäuscht, auf wen er sich da als Koalitionspartner eingelassen hat, sind sich bewusst darüber, dass die Show, die beispielsweise Ben-Gvir abzieht oder sein Kollege Smotrich, dass die im Ausland nicht wirklich gut ankommt. Und da gibt es heftige Vorwürfe und das aus allen Ecken. Also kürzlich habe ich mit einem alten Likudnik gesprochen, also jemanden, der wirklich seit Jahrzehnten eigentlich die konservative Partei von Benjamin Netanyahu wählt und der ist vor Scham beinahe im Boden versunken, was Bibi da aus seiner geliebten konservativen Partei gemacht hat und wem er sich da ausgeliefert hat, um weiterhin im Amt zu bleiben. Von daher dürften dann auch die kommenden Wahlen im Herbst sehr interessant werden, weil sich zumindest an der einen oder anderen Stelle dann abzeichnet, dass ja gerade so Hochburgen der Likud, dass die mittlerweile doch sehr enttäuscht sind von dem, was Netanyahu da teilweise abgeliefert hat, einfach aus dem Wunsch heraus, dass er seine Koalition noch auf den letzten Metern retten kann und dass die nicht auseinanderbricht. Mhm. Also es gibt Kritik tatsächlich irgendwie aus allen Lagern, von den Linken, was natürlich wenig überraschend ist, bis hin aber auch zu, sagen wir mal, gemäßigten Rechten wie Bennett, wie Avigdor Liebermann, die sich wirklich am Kopf kratzen und fragen, wen haben wir uns da eigentlich eingefangen? Und der Schaden, der durch diese Leute angerichtet wird, der wird Jahre dauern, bis wir den wieder behoben haben.
Ja. Wie navigierst du eigentlich diese Themen vor Ort? Also du bist Ausländer, du bist Journalist, viele dieser Diskussionen sind maximal aufgeladen, es geht um Überleben, über Tod, Unrecht und Recht. Wie gehst du da mit den Menschen um, aber auch mit den offiziellen Stellen?
Also grundsätzlich habe ich erstmal viel Zeit darauf verwendet, dass ich nach meiner Ankunft nicht nur den Kontakt zur Bürokratie pflege, sondern auch zu einigen Stellen irgendwie in der politischen Verwaltung oder beim Militär. Sprich, ich habe Kaffee getrunken mit den Sprechern vom Militär. Ich bin in einer Journalistenrunde regelmäßig in Jerusalem, wo man Politiker trifft oder Vertreter von NGOs respektive von Think Tanks. Also, dass ich da die Möglichkeit habe, irgendwie wirklich den persönlichen Kontakt zu finden. Zum zweiten Teil deiner Frage, klar, kritisch muss ich natürlich irgendwie in der Begegnung mit den Menschen immer sein. Meine Aufgabe als Journalist ist es aber jetzt nicht, eine politische Diskussion mit einem Politiker zu führen. Natürlich muss ich kritisch nachfragen, irgendwie muss auch auf Widersprüche in der Argumentation hinweisen. Aber letztendlich versuche ich erstmal die Leute erzählen zu lassen. Nicht nur mit Politikern. Also ja. Ich war auch kürzlich beispielsweise in der Westbank und dann unterhältst du dich mit Menschen über Siedlergewalt und dann musst du auch immer hinterfragen, ist das, was sie jetzt gerade erzählen, ist das plausibel? Manchmal ist es das vielleicht nicht und dann musst du irgendwie nochmal nachrecherchieren, wie es vielleicht wirklich war, damit du irgendwie so eine Annäherung an die Realität findest. Mhm. Keine Ahnung, als Journalist möchte ich ja zunächst erstmal irgendwie die Geschichte von einem Menschen erzählen, seine Vorstellung von der Welt, von der Realität irgendwie begreifen. Mhm. Da kann ich mich natürlich irgendwie mit ihm streiten, ist möglich, aber ist vielleicht nicht so ganz mein Ansatz. Ich möchte lieber irgendwie die Leute erstmal erzählen lassen, einordnen kann ich sie später auch noch. Aber ich versuche schon irgendwie erstmal auf persönlicher Ebene so einen möglichst engen Kontakt aufzubauen, weil sie dann einfach auch offener sind mir gegenüber und mir vertrauen und auch Dinge erzählen, als wenn ich von vornherein irgendwie sie mit Vorwürfen malträtiere. Das ist nicht unbedingt meine Aufgabe, das ist die Aufgabe eines politischen Gegners vielleicht mehr.
Dieses Gespräch mit unserem Korrespondenten Johannes wurde Anfang Mai aufgezeichnet. Wie gesagt, die Waffenruhe mit Iran wurde seither gebrochen. Iran übte laut eigener Aussage Vergeltung für israelische Angriffe auf den Hisbollah in Südlibanon und seither dreht die Aktionsreaktionsspirale weiter. Aktuelles, aber auch Hintergrundtexte könnt ihr bei der NZZ lesen. Wir haben mit Johannes C. Bockenheimer, Revert Hoffer und Daniel Böhm im Moment drei Korrespondenten, die im Nahen Osten für uns unterwegs sind. Das war die Samstagsfolge von NZZ Akzent. Die nächste mit meiner Kollegin Alice Grosjean erscheint dann in 2 Wochen. Mein Name ist Simon Schaffel. Bis zum nächsten Mal.